Schön, Jesaja 11. Wir haben letztes Mal zu ihrem krassen Bild aufgehört. Nämlich ein Bild, dass Gott wie so ein Holzknecht, sage ich mal, die ganzen Stolzen, ein Wald der Stolzen und Hochmütigen umschlägt. Und am Ende sind nur ganz wenige übrig, ein kleiner Überrest. Also ein Bild von Bäumen, die umgehauen werden. Und das betrifft die Stolzen von Assur, dieser Nation, die das Nordreich Israel ja gerichtet hat oder Gott durch sie, aber auch Israel. Letzter Vers vom Kapitel 10 sagt, er schlägt das Dickicht des Waldes mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Also wir haben mit so einem Bild aufgehört von einem niedergeschlagenen Wald. Stellt euch vor, lauter Baumstümpfe. Und dann geht es jetzt im Kapitel 11 im Vers 1 weiter und da heißt es, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Diese Vorstellung von dem Spross, dieses Bild von dem Spross ist uns nicht mehr neu. Aber stellt euch das so vor, wir haben einen Baumstumpf, einen abgehauenen Baumstumpf, der sieht aus, als wäre der total tot. 600 Jahre lang. Und dann fängt an, so ein Sprössling daraus zu wachsen. Und der wird immer größer, wächst aus dieser Wurzel und der wird Frucht bringen, der wird sehr fruchtbar sein. Jesaja 53, Vers 2, da heißt es von dem Gottesknecht, von Jesus, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Also eine Prophetie auf Jesus, dieser Spross. Über dieses Kapitel wird unter den Theologen sehr viel diskutiert. Große Diskussion ist, geht es hier um das erste Kommen Jesu oder das zweite Kommen Jesu, wenn Jesus wiederkommt, Friedensreich und so weiter, wann fängt dieses Friedensreich an? Man könnte zumindest sagen, dieser Vers 1, das spricht vom ersten Kommen eher, oder das spricht von einem Spross, der aussprost aus der Wurzel Isais. Wer war denn Isai?
Das war der Sohn von David, der Vater von David.
Genau, der Vater von David. Also der Messias ist ein Nachkomme Davids und er ist damit auch ein Nachkomme von Isai. Vielleicht ein Bild auf seine Demut auch, seinen demütigen Beginn. Er wurde Mensch, dass er nicht sagt, ich bin der Sohn Davids, des Königs, sondern der Sohn Isais, der eigentlich Nobody war, aber wenn die Juden Isai gehört haben, haben sie immer sofort an David gedacht. Das Wort Sprössling hier im Vers 1, im Hebräischen ist das Wort Netzer. Und Matthäus sagt uns in seinem Evangelium im Kapitel 2, dass Jesus, also dadurch wurde dieses Wort erfüllt, was die Propheten gesagt haben, dass er der Nazaräer genannt wurde. Oder Nazarener in anderen Übersetzungen. Nazareth ist die Stadt des Sprosses sozusagen. Aber es kommt von dieser Wortwurzel und es gibt eigentlich keine Prophetie, wo das so direkt prophezeit wurde, er wird der Nazaräer oder der Nazarener genannt werden. Parallelstelle ist diese Stelle hier. Darauf bezieht sich Matthäus. Dieses Wort Netzer, Spross, ein Bild auf Jesus hin. Und Matthäus sagt uns, also das ist erfüllt worden, eben bei dem ersten Kommen Jesu, auf jeden Fall dieser Vers. Dann lesen wir weiter, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. interessant, das erinnert mich an die Taufe Jesu, oder besser gesagt, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Später im Johannesevangelium sehen wir das, wo er gesagt hat, der Herr hat mir gesagt, auf wen der Geist kommen wird und auf ihm bleiben wird, der ist der Retter. Und hier steht, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Vielleicht auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Gottes Geist hat Jesus zugerüstet zu seinem Dienst. Und wie viele Eigenschaften haben wir hier von Gottes Geist? Habt ihr mitgezählt? Ja, wenn wir das erste mitnehmen, der ist der Geist des Herrn, also Gottes Geist, nicht irgendwie ein anderer Geist, das ist ja auch wichtig, ne? Johannes sagt uns, es sind viele Geister in dieser Welt ausgegangen, Geist des Antichristen, wir dürfen den wahren Geist kennen. Also die richtige Antwort ist meistens 7, ne? Wenn es um so Zahlenfragen geht. 7, die Zahl der Vollkommenheit. Interessant zum Beispiel, ne? Wir haben den 7-armigen Leuchter, die Menora. Der ist auch hier in der Mitte. Der Hauptstamm waren Mandelblüten. Glaube ich, oben die Halter, die Schalen. Und also wir können uns das fast so vorstellen. Hier der Geist des Herrn, der Hauptstamm. Und dann haben wir immer so zwei Paare, die 1 plus 6 Paare, die daraus hervorgehen. Also Zahl 7, auch die Zahl der Vollkommenheit, der vollkommene, perfekte Geist Gottes. Offenbarung haben wir auch 7, ne? Die 7 Geister Gottes. Die 7 Gemeinden. Leuchter der Gemeinden. Diese Bilder. Also hier der Heilige Geist, er ist der Geist des Herrn. Er ist Gott, der Geist der Weisheit und des Verstandes, das ist das erste Paar. Geist des Herrn, in Lukas 4, Vers 18, in der Synagoge von Nazareth hat Jesus gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Heilige Geist. Und das ist ein Geist der Weisheit. In 1. Korinther 1, Vers 30 wird uns gesagt, dass Jesus Christus uns ist die Weisheit von Gott. Die Gerechtigkeit und die Heiligkeit und die Erlösung. Also Geist der Weisheit, den wir in Jesus demonstriert sehen. Und des Verstandes, Verständnis. Geist des Rates, wir haben vorhin schon gelesen, Kapitel 9, er ist der wunderbare Ratgeber. Wir müssen zu niemand anderen gehen. Wir haben Rat von Gott, das ist unendlich viel wert. Geist des Rates und der Kraft. Jesus weiß nicht nur, was richtig ist, er hat auch die Kraft, das Richtige zu tun, und er kann uns die Kraft geben, seinem weisen Rat zu folgen und danach zu leben. Und Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Gottesfurcht, Jesus war gottesfürchtig auf jeden Fall. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, der Anfang der Erkenntnis, lernen wir in den Sprüchen. Es ist wichtig, dass wir leben in der Gottesfurcht, in diesem Respekt vor Gott, in der Ehrfurcht vor Gott. Da fängt die Weisheit an. Ich glaube, wir haben letztes Mal drüber geredet, ne? Dass Gott dem Stolzen widersteht, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen Gnade gibt. Und davon brauchen wir so viel. Wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Und Gottes Furcht macht uns auch frei von Menschenfurcht. Ne? Und dann sehen wir den Dienst des Messias beschrieben, im Vers 3 oder ab Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Tiefere Weisheit oder tiefere Erkenntnis. Das ist so oft unser Problem, dass wir nach dem Äußeren richten. Mir passiert das immer wieder. Du siehst irgendjemanden, der irgendwie komisch gekleidet ist oder sich ein bisschen komisch verhält und du denkst ja, der ist sicher so und so und richtest und dann lernt man ihn vielleicht ein bisschen besser kennen und ist ein wunderbarer Kerl und ist ganz anders. Es ist manchmal so, wir nehmen unsere Erfahrungen und haben dann so unser Bild. Manchmal geht es uns auch mit verschiedenen Namen, oder? Als wir überlegt haben, wie wir unsere Tochter taufen oder benennen sollen, welchen Namen wir ihr geben sollen. Gewisse Namen wollte die Jennifer nicht und gewisse Namen wollte ich nicht. Warum? Einzig und allein aus dem Grund, weil ich irgendwen kenne, der den Namen hatte und der mir nicht sympathisch war oder die mich verletzt hat oder mit der ich Stress hatte. Und läuft so diese Äußerlichkeiten. Ich denke da auch an Samuel, als Gott den Samuel zu Isai geschickt hat, dem Vater von David, und er ihm gesagt hat, ich will, dass du hingehst und einen neuen König salbst. Da hat er seine Söhne auftanzen lassen und der älteste Sohn, der größte, Samuel hat gesagt, ganz sicher ist er der Gesalbte des Herrn. Und Gott hat gesagt, nee, da ist es nicht. Und all die anderen sind es auch nicht. Schau nicht auf das Äußere, schau auf das Herz, denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz. Und dann hat er gesagt, hast du noch einen Sohn? Ja, aber das ist der geringste, der David, der ist da draußen bei den Schafen. Und der war es, der war Gottes Auserwählter, Gottes Gesalbter. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, so nach diesen Äußerlichkeiten, nach diesen Oberflächlichkeiten wirklich zu richten. Und wir leben in so einer oberflächlichen Gesellschaft, oder? So viel geht nach Äußerem, nach Ansehen, nach Aussehen. Wir haben uns am Samstag auch drüber haben bei der True Love Conference. Viele suchen sich den Partner nur nach dem Aussehen aus. Das ist nicht weise. Das ist die äußere Hülle, die sowieso vergeht. Das ist das Zelt. Paulus sagt, wir leben im Zelt und irgendwann ziehen wir um in die Villa. Und wir gucken das Zelt voneinander an und sagen, oh, wow, der hat ein tolles Zelt und die hat ein tolles Zelt. Und das ist nicht wirklich das Wesentliche. Gehört auch dazu, man kann es natürlich nicht trennen, aber Weisheit, Verständnis, Rat von Gott, Erkenntnis, die über dieses Äußerliche geht. So eine Geistesgabe. Das Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit im Neuen Testament. Auf jeden Fall, Jesus wird nicht richten, nachdem wir seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen, nachdem wir seine Ohren hören. Das ist nicht oberflächlich. Das ist ja auch oft ein Problem. Ne? Wir hören irgendwas über beim anderen, haben schon Vorurteile, bevor wir die Person überhaupt treffen. Dann ist es auch schon wieder sehr schwer, da wieder drüber wegzukommen und ihn wirklich zu sehen, wie er ist. Deswegen ist es gut, dass der Herr richtet und nicht wir, oder? Er hat uns gesagt, wir dürfen gar nicht richten. Ja, wir können beurteilen, beobachten, Früchte, so weiter. Aber er ist der Richter. Weil ich glaube, er ist der Einzige, der wirklich gerecht richten kann. Weil wir bleiben oft so an diesen äußeren Dingen hängen. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Da haben wir so eine Eigenschaft Gottes. Er ist gerecht, er ist gerade, er ist ehrlich. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und Treue der Schurz seiner Lenden. Oder der Gürtel, vielleicht in manchen Übersetzungen, als poetische Sprache. Geht natürlich um seinen Charakter hier. Er wird gerecht sein, er wird treu sein. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Der treu ist, der gerecht ist, der wahrhaftig ist. Bild hier natürlich wieder. Jesaja 49, Vers 2 sagt der Prophet über sich selbst, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Also geht jetzt nicht hier drum, dass der Prophet Jesaja oder später der Messias herumlaufen wird und die Leute niedermetzeln wird, sondern ein bildliches Wort, das Wort Gottes, das Wort des Propheten, das ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch in das Herz, die Seele, trennt hier, es bringt es um, ne? Was selbstgerecht ist und was Lüge ist und was falsch ist. Das sind auch unsere geistlichen Waffen. Ne? Wir bringen alles unter den Gehorsam Jesu Christi. Hosea 6, Vers 5. Da steht, darum habe ich durch die Propheten dreingeschlagen, habe sie erschlagen durch die Worte meines Wundes und mein Recht geht hervor wie das Licht. Also das Wort des Propheten, die Botschaft des Propheten ist wie ein Schwert. Offenbarung Kapitel 1 und Kapitel 19 sehen wir das natürlich auch. Da sehen wir ein Schwert, das aus Jesu Mund herauskommt. Das sind Bilder. Wir dürfen uns nicht vorstellen, wenn wir Jesus in der Herrlichkeit treffen, dass der irgendwie so ein Schwert lutschen wird oder mit so einem Schwert im Mund herumlaufen wird. Das ist poetische Bildsprache. Das überführende, richtende, verdammende Wort Gottes manchmal. Geistlicher Kampf. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Ne? Es ist Teil unserer Waffenrüstung. In Matthäus 12, Vers 17, da sagt Jesus, damit erfüllt wird, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, er spricht, und da werden jetzt verschiedene Zitate aus verschiedenen Stellen in Jesaja zusammengestellt, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkündigen, also den Geist auf ihn legen, das hat man hier in Vers 2, ist auch eine Referenz darauf. Und der zweite Teil ist ein Zitat aus Jesaja 61. Er wird nicht streiten, noch schreien, Jesaja 57, noch wird jemand seine Stimme auf der Straße hören, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Hier, über Recht hat er hier gesprochen. Das andere war Jesaja 57, eine Referenz darauf, Vers 15. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Das ist ein Vers in Jesaja 11 hier, der Vers 10. Er weist uns eigentlich auch darauf hin, dass zumindest ein Aspekt, oft haben wir ja Prophetie, die einmal eine Erfüllung hat und dann vielleicht noch eine Erfüllung hat, aber eine Erfüllung, Jesus sagt zu seiner Zeit, oder der Matthäus, der inspirierte Apostel, sagt, das wird hier erfüllt, was der Prophet gesagt hat, und so zitiert unter anderem einige Verse aus dieser Stelle. Also es ist in Jesus geistlich erfüllt. Und jetzt kommt diese ganz interessante Stelle, dieses Bild. Vers 6. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Berg, Zion, Jerusalem, haben wir schon viel drüber geredet. Wofür das geistlich ein Bild ist. Denn das Land wird voll von der Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Also volle Erkenntnis. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, Hinweis auf Vers 1, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Feldzeichen der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Mich erinnert das an Johannes 3,16. Das Gespräch mit Nikodemus, wo er dieses Bild aus Zeit der Wüstenwanderung verwendet, die Schlangen, die voll gebissen haben, und Gott hat dem Mose gesagt, mach eine bronzene Schlange auf eine Standartenstange, eigentlich so eine Wimpelstange, und wer drauf schaut, der wird gerettet werden. Also eine bronzene Schlange auf dem Kreuz, die Sünde ist gerichtet auf einem Kreuz, und genauso wird der Sohn des Menschen erhöht werden. Und Jesus sagt in Johannes 12, hat er gesagt, wenn ich erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und hier wird gesagt, dass der Messias, der Wurzelspross Isais, so ein Feldzeichen sein wird für die Völker oder die Nationen, und nach ihm werden die Nationen fragen. Römer, schau mal auf Römer 15. Ist uns da ein paar Verse lesen. Da wird nämlich dieser Vers 10 hier zitiert. Schau mal, wo wir anfangen. Vielleicht im Vers 5, dass wir den Kontext auch dabei haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zur Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten und der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Psalm 18. Und wieder sagte er, seid fröhliche Nationen mit seinem Volk. Und wieder lobt den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Psalm 45 ist das. Und dann, Paulus macht das ja oft, dass er so verschiedene Schriftstellen aneinander reiht, verschiedene Prophetien. Vers 12, und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Jesses und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also er zitiert diesen Vers 10 hier, der Wurzelspross Isais als Feldzeichen der Völker. Und Paulus im Römerbrief sagt, okay, das ist jetzt, das findet jetzt statt, nämlich die Heiden, die durch Gnade gerettet werden, durch den Christus, damit die Nationen Gott verherrlichen möchten um der Begnadigung willen, die sie in Jesus Christus haben. Das ist schon mal sehr interessant. Und dann haben wir dieses Bild. Was soll man machen mit diesem Bild? Also manche sagen, das ist wörtlich zu verstehen. Lass uns erstmal drüber reden, was denkt ihr, sagt dieses Bild? Wir haben hier ganz verschiedene Tiere, die miteinander leben hier. Was passiert unter normalen Umständen heute?
Was anderes wie das, was da steht.
Ein Gemetzel, oder? Da wird der Wolf das Lamm fressen. Jesus sagt, ich sende euch wie Lämmer unter die reißenden Wölfe. Das ist kein beruhigendes Bild. Ne?
Und für welche Zeit das spricht hier Jesaja?
Genau, das ist.
Ich glaube, dass für diese 1000 vielleicht, weiß ich nicht.
Jesus wiederkommt.
Für die 1000 Jahre oder.
Das ist die große Frage, ne? Ob ist es zweite Kommen Jesu? Wenn Jesus wiederkommt, wird es erfüllt sein. Beim ersten Kommen Jesu vielleicht auch beides in einem gewissen Sinn.
Aber in dem Fall jetzt nicht.
Aber zuerst mal, wir haben hier ein Bild von totalem Frieden, oder? Es wird keinen Streit mehr geben, es scheint, als wäre die gefallene Schöpfung wiederhergestellt. Ihr wisst, wenn wir ganz am Anfang der Bibel lesen, da haben alle Tiere Pflanzen gefressen und ich könnte an Römerbrief Kapitel 8 denken, dass die Schöpfung mit uns gefallen ist und versklavt ist und mit uns seufzt und sehnsüchtig wartet auf unsere Errettung, dass sie mit errettet wird. Parallelstelle dazu, Jesaja 65, Abvers 17, wer mitlesen will. Da sagt Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude und werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Das erinnert uns ja schon fast an die Offenbarung, ne? Wird jede Träne abwischen und das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt. Und er sagt, die Menschen werden alt werden und sie werden das Werk ihrer Hände genießen. Und dann weiter im Vers 24, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch rede, werde ich hören. Und dann haben wir dasselbe Bild hier. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein, man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Heiliger Berg ist wieder Zion, ist Jerusalem oder das geistliche Jerusalem. Ich finde es total spannend, dass er dieses Bild oder diesen Gedanken von neuen Himmel und neue Erde, das kommt uns ja auch vertraut vor, ne? Dass er das verbindet mit diesem Bild von absolutem Frieden. Interessant hier ist, alle außer die Schlange, die muss weiter Staub fressen. Aber neuer Himmel und neue Erde erinnert uns sofort an Offenbarung 21, ja, oder?
Genau.
Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist Vers 2, Offenbarung 21. Und dann im Vers 9 sagt der Engel zu Johannes, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er zeigte die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Also die Braut des Lammes ist die heilige Stadt Jerusalem. Und wer ist die Braut des Lammes? Wofür ist das ein Bild? Ich meine, der Herr heiratet ja keine Stadt. Ne? Die Stadt ist ja auch wieder nur ein Bild für sein Volk. Wer ist die Braut des Lammes? Genau, die Gemeinde, die durch den Messias erlösen, die Gläubigen. Ist es nicht wunderbar, dass wir die Braut Christi sein dürfen? Wenn man sich das überlegt, was für tolle Bilder die Bibel verwendet. Ich meine, es gibt ja kaum was, was einen Mann mehr begeistert, als seine Braut zu betrachten. Und wir sind die Braut Christi. Das ist wunderschön. So sieht Gott uns, so denkt er über uns.
Und hoffentlich, die Türe wird nicht zu von uns.
Ist nicht
genau,
zu.
Die ist nicht zu.
Ja, bei Jesus.
Und dann, wenn ihr Offenbarung 21 aufgeschlagen habt, lasst uns noch weiterlesen, Vers 3. Ich glaube, 21, ja, müsste es eigentlich beide sein. Ja. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, also das Bundeszelt Gottes, die Wohnung Gottes. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also Gott wird bei ihnen sein. Auch interessant, wenn dann später das Jerusalem beschrieben wird, was vom Himmel herabkommt, ist ein großer Würfel eigentlich. Also ein überdimensionales Allerheiligstes. Habt ihr das so weit im Kopf? Das Bundeszelt im Alten Testament, es gab den vorderen Teil, das Heilige, das war doppelt so lang, wie es breit und hoch war. Und dann das Allerheiligste war im Prinzip ein Würfel. Das war so lang, wie es breit und hoch war. Und hier in der Offenbarung wird uns gesagt, dieses Zelt Gottes im Prinzip kommt vom Himmel auf die Erde. Die Gegenwart Gottes. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Also was ich damit sagen will, ich finde es interessant, dass die Schreiber des Neuen Testaments den neuen Himmel und die neue Erde verbinden mit diesem Bild von absolutem Frieden und die gefallene Schöpfung ist wiederhergestellt. Also vielleicht werden diese Verse ihre völlige Erfüllung haben beim zweiten Kommen Jesu, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich kann auch am 2. Korinther 5, Vers 17 denken. Vers kennt ihr auch, oder? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also fast dieselben Worte wie in der Offenbarung 21. 2. Korinther 5, Vers 17. Also neue Himmel, neue Erde, wenn Jesus wiederkommt, eine neue, eine erlöste Schöpfung, die ungetrübte Gegenwart Gottes, das wunderbare Bild von dem Allerheiligsten, was herabkommt, was mitten unter uns wohnt, also Gottes Gegenwart. Später heißt, es wird kein Licht geben in der Stadt, weil Gott selbst ist ihr Licht, also Gottes Herrlichkeit. Wir werden in seiner Herrlichkeit wohnen. Ich persönlich nehme das nicht wörtlich. Ich erwarte nicht, dass eine wörtliche, würfelförmige Stadt irgendwie vom Himmel kommt. Das ist ein Bild auf Gottes Gegenwart, der mitten unter uns lebt. Ich meine, das ist Himmel oder der Himmel auf Erde, auf der Erde in dem Fall. Wenn wir in Gottes Herrlichkeit sind, in seiner ungetrübten Gegenwart und wir selbst werden die verherrlicht sein. Wir, die wir jetzt schon die Braut Christi sind, sagt uns die Bibel, denkt an Epheser 5 zum Beispiel, wir sind die Braut Christi, wir sind das Volk Gottes, aber eines Tages werden wir vollkommen erlöst sein und vollkommen verherrlicht sein und jede Träne wird abgewischt und es wird einfach perfekt sein. Ich glaube aber auch, dass diese Prophetie, unter anderem auch, weil viele dieser Verse im Neuen Testament zitiert werden und sie eigentlich sagen, okay, das haben wir jetzt. Hier die Nationen, das Banner, was der Messias ist und die Nationen, das ist erfüllt im ersten Kommen Jesu. Also ich glaube, es ist auch jetzt schon geistlich Realität. Vielleicht noch nicht perfekt, aber für den Leib Christi, für die Gemeinde, für das Volk Gottes heute. Wir dürfen einen Vorgeschmack erleben davon. Von diesem Frieden auch, den der Messias bringt. Er ist der Friedefürst, haben wir im Kapitel 9 gelesen. Und es ist auch sehr interessant, wenn wir uns diese Tiere anschauen, die hier beieinander liegen. Wolf und das Lamm, der Leopard und das Böckchen, das Kalb und der Junglöwe, Kuh und die Bärin. Also wir haben auf der einen Seite immer ein reines Tier, ein Opfertier sogar, und auf der anderen Seite haben wir ein Raubtier. Und wenn wir an Daniel Kapitel 7 denken, da fällt uns auf, dass die heidnischen Nationen da, oder nicht alle, aber manche von den heidnischen Nationen als wilde Raubtiere dargestellt sind. Ne? Griechenland und das Römische Reich und so weiter und so fort, als Raubtiere, die Feinde Israels, die heidnischen Nationen. Und in Hesekiel 34 wird Israel als eine Herde Schafe bezeichnet. Und die heidnischen Völker, die Feinde Israels, als Raubtiere auch. Und dann haben wir 5. Mose 22, Vers 10. Dieses Gebot, du sollst nicht mit einem Rind und mit einem Esel zusammenpflügen. Und warum war das so? Weil eins ein reines Tier war und das andere ein unreines Tier war. Es war nicht koscher, also auch wahrscheinlich auch aus praktischen Gründen wäre das nicht sehr gut gewesen, nicht sehr heil gewesen für diese Tiere, so zusammen zu gehen unter einem Joch, weil die ja unterschiedlich groß waren. War oft so, dass es dem größeren Tier das Genick gebrochen hat. Klar, wenn ein ganzer Esel am Genick von einem Ochsen dran hängt. Und was interessant ist, ist, dass der Paulus im 2. Korinther 6 ja dieses Bild verwendet und den Gläubigen sagt, seid nicht unterschiedlich zusammengejocht. Geht nicht unter ein fremdartiges Joch mit den Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit und welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Und da wurde es geistlich gedeutet. Das reine Tier für den Gläubigen, Bild für den Gläubigen, nicht, dass du dir das Genick brichst, hier, geh nicht mit einem unreinen Tier sozusagen, mit dem Ungläubigen, unter ein Joch. Und so haben wir hier auch ein interessantes Bild. Also wenn wir diese Dinge zusammenfügen, denke ich, ist es nicht zu weit hergeholt, es auch als Bild zu sehen, dass wir hier Frieden sehen zwischen den reinen Tieren und den unreinen Tieren, zwischen den Opfertieren, zwischen den Raubtieren, zwischen Israel und den Nationen und den Heiden. Und dann haben wir noch das kleine Kind, was die Tiere, auch die Raubtiere treiben wird, und das Kind, was hier an der Schlangenhöhle sitzt, erinnert mich an das, was Jesus gesagt hat. Sie werden sollen wie die Kinder. Ich glaube, dass dieses Bild, zumindest geistlich, eine Erfüllung hat, auch in der Gemeinde Jesu, die ja das neue Jerusalem, das Zion ist. In Epheser 2, Vers 12 schreibt Paulus den Heiden, dass sie zu jener Zeit ohne Christus waren, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut Jesu nahe geworden. Denn er, das heißt Christus, ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch, abgebrochen. Also diese Feindschaft, diese Trennung zwischen den Juden und den Heiden. Und er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiftenden in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen. Also ein neuer Mensch, ein neuer Leib, der Leib Christi eben. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, den Nationen, und Frieden den Nahen, den Judenchristen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und ich bin persönlich überzeugt, dass dieses Bild zumindest geistlich erfüllt ist in diesem Frieden, den wir in Christus haben. Es gibt keine Heiden, keine Juden, es gibt nicht Mann, nicht Frauen, nicht Sklaven, noch Herrn. Wir sind eins in Christus, wenn es um Errettung geht. Wir sind eins. Da ist Friede. Wir haben uns am Anfang vom Buch Jesaja auch darüber unterhalten, dass Jesus Frieden gebracht hat und dass er auch diese Bilder erfüllt hat.
Diese Vers, glaube ich, passt Epheser 2, 12, Epheser 2, ab 11 bis 19, wo du hast gelesen,
ja.
Passt genau für diese, wo für die Jesaja 11 ging, ja. Als Antwort. Vielleicht für diese Zeit ist doch, für unsere Zeit.
Ich meine, wir sind gesegnet, dass wir in dieser Friedenszeit leben dürfen. Nicht vollendet. Was kommt, wenn Jesus wiederkommt? In Perfektion. Aber im Römerbrief Kapitel 5, glaube ich, heißt es, dass wir in Christus versöhnt sind mit dem Vater und dass er unser Friede ist. Also Friede mit Gott, auch Friede untereinander. Wir haben, wie gesagt, am Anfang von Jesaja auch dieses Bild gehabt, dass sie ihre Waffen zu Pflugscharen pflügen, dass es nicht mehr diesen Kampf, wenn wir in Christus zusammenkommen. Wir sind eins. Epheser 4, ein Geist, eine Taufe, ein Leib. Römer 12, 1. Korinther 12, das ganze Bild von dem Leib. Wir sind eins in Christus. Jesus betet sogar dafür. Johannes 17, er betet, dass wir eins seien, wie er und der Vater eins ist. Also wir Christen, wir sind wirklich zur Einheit berufen. Ganz egal, wo wir herkommen. Ob wir früher Juden waren oder Heiden oder Rocker oder Klassikfans, wir sind eins in Christus. Nichts Trennendes mehr. Und müssen wir auch sehen, dass wir mit dem weltweiten Leib Christi eins sind. Das ist geistliche Realität. Und wir sind untereinander hier in unserem Gemeindeleib geistlich alle eins. So unterschiedlich wir sind mit unseren Begabungen und Persönlichkeiten und anderen Dingen, Hintergründen, aber wir sind eins, das ist die Tatsache. Wir müssen es jetzt ausleben, was geistlich schon wahr ist, aber wir sind eins. Wir müssen nicht um Einheit irgendwie ringen, wir sind in Christus, sind wir eins. Und das hilft, wenn wir das erkennen und wenn wir das sehen. Und ich glaube, es betrübt Jesus, wenn Gemeinden oder Christen sich spalten und uneins sind. Und weiß nicht, die Baptisten auf die Pfingstler hinhauen und umgekehrt. Nee, wir sind eins. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin eine andere Persönlichkeit als der Jochen. Wir sind sehr unterschiedlich. Unterschiedlich begabt, aber wir sind eins und das ist gut so.
Es gibt nur eine Wahrheit.
Und wir brauchen einander, auch das ist wichtig. Gott hat nicht den einen Superchristen erschaffen, der Pastor, der alles kann, die eierlegende Wollmilchsau, so sehr sich manche das wünschen. Nee, sein Plan für uns ist, dass wir in Abhängigkeit leben, ja. Nicht in Unabhängigkeit. Abhängigkeit von ihm, aber auch voneinander. Und wenn wir diese Bilder von Römer 12, 1. Korinther 12 nehmen, sagt er sogar, die Glieder, die geringer scheinen, die sind sogar wichtiger als die, die angesehener sind. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wenn einer sich freut, dann freuen sich alle. Wenn einer weint, dann weinen alle mit. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Leib und wir ergänzen uns in unserer Unterschiedlichkeit. Und wir brauchen einander. Wichtig, dass man das wieder, dass wir nicht stolz werden, wie wir letztes Mal gesehen haben. Weil Gott widersteht dem Stolzen. Autsch. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Habt ihr noch was jetzt, was ihr dazu zu dem Abschnitt sagen wollt oder was Gott jetzt zu eurem Herzen gesprochen hat, während ihr drüber nachgedacht habt?
Über das, was wir aber jetzt gesprochen haben.
Genau, dieses Bild des Friedens.
Ja, das habe ich immer, wenn ich lese diese, wenn ich habe gelesen, so, habe ich immer so gedacht, das ist für Zeit, wo Jesus kommt, vielleicht für diese 1000 Jahre oder für die Ewigkeit bei Gott, weiß ich nicht. Aber so, immer habe ich vorstellen, da dieses Bild für diese Tiere, Raubtiere mit diese guten Tiere, diese Bild sehe ich auf zukünftige Zeit, nichts jetzt. Aber jetzt habe ich gesagt, und gesehen, kann sein Epheser, wo in Epheser 2, kann sein, dass auch für heutige Zeit kann sein, auch kann man sehen. Auch.
Mir ging es genauso selbst.
Aber was, hab ich, ja.
Das zeigt uns, wie sehr wir geprägt sind durch die geistliche Brille, die uns irgendwer aufsetzt. Und viele sehen das, wie du sagst, viele sehen es auf ein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde oder auf neuen Himmel und neue Erde. Aber ich glaube, wenn wir die Verse wirklich mal einfach diese Parallelstellen, die wir hier in unserer Bibel haben, nachschlagen und sehen, wie dieses Kapitel im Neuen Testament zitiert wird, dass wir zumindest eine geistliche Erfüllung auch haben, schon jetzt. Das Reich des Messias hat jetzt schon begonnen, das ist jetzt. Es hat mit seinem ersten Kommen begonnen, nicht mit dem zweiten. Und es wächst, ne? Es fängt klein an wie ein Senfkorn, aber es wächst und klar, die Perfektion haben wir noch nicht, aber sie wird kommen, spätestens wenn Jesus wiederkommt. Dann wird alles verherrlicht und wiederhergestellt sein.
Und ich habe noch was, so interessiert mich. Wirklich gibt es die neue Himmel und neue Erde, was denkst du? Oder die wird die Ewigkeit hier auf der Erde?
Also wenn ich...
wirklich neue Jerusalem im Himmel? Oder wird kein weiter hier auf den Märkten? Weiß ich nicht, ich frage.
Ich glaube, dass, wenn es über das neue Jerusalem und so weiter die Rede ist, dass es ein Bild ist im weitesten Sinn. Ich glaube, dass es um das Volk Gottes, um die Gegenwart Gottes, unter seinem Volk geht. Ich persönlich habe jetzt nicht die Erwartung, ich meine, wenn man diese Maße von dem neuen Jerusalem, und das ist offensichtlich, dass vieles von dem symbolisch ist, die Grundsteine, die Namen der Apostel und die 12 Stämme Israels, und dann ist ja dieses Wasser, was herausfließt, und die Bäume, die gepflanzt sind, die heilen. Also offensichtlich sehr viel wieder. Es ist ja kein Polizeibericht, was uns in der Offenbarung oder gerade im Prophetischen in Sprache überliefert wird. Das ist sehr oft Bildsprache. Und Gott spricht durch Bilder, auch durch Bilder, die den Menschen damals sehr vertraut waren. Und ich glaube, wir können sagen, weil die inspirierten Schreiber des Neuen Testaments es so sehen, dass Zion, Jerusalem, geistlich gesehen, der Berg des Herrn ist geistlich gesehen die Gemeinde. Und dann das himmlische Jerusalem. Wir haben uns die letzten Male da schon viele Stellen angesehen. Ich möchte das nicht alles nochmal aufwärmen.
Und in diese 2. Petrus auch, diese 2. Petrus 3 von 10 bis 13.
Aber ich meine, Petrusbrief steht, ne, dass die Elemente wie im Brand vergehen werden.
Ja,
und
ja genau, das ist. Und dann wir wissen nicht genau, okay.
Ich persönlich mache mir nicht zu viel Sorgen drüber, ehrlich gesagt. Ich meine, wir wissen, Gott wird alles neu machen, ob er jetzt alles total vergehen lässt und wieder aus nichts neuen Himmel und eine neue Erde Wohnung für uns bereitet, für die Ewigkeit, oder ob er das, was jetzt existiert, nimmt und wiederherstellt in Perfektion, das spielt jetzt für mich nicht eine Riesenrolle.
Ja, im Prinzip ja.
Ich weiß, es gibt Leute, die schreiben ganze Bücher über diese Dinge und die streiten sich. Mhm. Ich bin bei diesen Endzeit-Dingen relativ einfach gestrickt. Ich sage, Jesus wird wiederkommen, das wissen wir. Wir kennen das große Bild, wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Am Ende wird er alles wiederherstellen, wir werden sein Volk sein, er wird in unserer Mitte sein, wir werden in seiner herrlichen Gegenwart sein. Und wie die einzelnen Details genau ablaufen, das werden wir sehen, wenn es passiert. Ich bin da relativ entspannt. Himmel, ne?
Weil an einer Stelle steht ja auch bis in den
dritten Himmel. Den oder? Himmel
genau.
Ja, das hat halt auch mit der. Das hat halt auch mit der Vorstellung damals zu tun. Wo der erste Himmel war, den wir gesehen haben, und dann die Atmosphäre, und dann gab es den ersten, zweiten, dritten Himmel.
Aber gibt es doch. Ich glaube, das gibt es. Ich glaube. Weil die werden nicht so sein, dann braucht man nichts, die erst da steht. Das ist schon geschrieben.
Ja.
Und die erste, zweite, die dritte Himmel, wo Gott ist, die oben, wo die ganz oben ist, überall.
Ja, aber klar, man muss das verstehen, der dritte Himmel ist dann ja, wo Gott ist, aber der erste Himmel ist nicht, ich meine, Gott ist überall. Das ist einfach von dem.
Ja, genau.
Sagen wir ja heute auch, wir sagen, das da oben ist der Himmel, aber wenn wir sagen, Gott ist im Himmel oder wir kommen in den Himmel, dann glauben wir ja nicht unbedingt, dass wir hier oben in der Atmosphäre herumschweben, sondern haben ja auch eine geistliche Bedeutung davon. Also.
Aber er wohnt in uns mit seinem Geist. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr gehorcht mir und dann ich und Vater kommen bei dir und wir machen eine Wohnung in dir oder ein Gläubiger. Das heißt Wohnung, aber durch Gottes Geist, das verstehe ich, weil die Jesus und Vater sind schon oben. Die sind nicht hier auf der Erde, die sind im Himmel.
Ja, aber sie sind auch hier, ne? Das ist halt.
Ja, durch deinen Geist, hier drinnen, in uns, lebt drinnen.
Ja, in uns und um uns und wir weben und schweben und sind in ihm. Das sind halt auch alles Bilder, ne? Wir haben ja jetzt nicht eine wörtliche Wohnung da drin, ich habe ein kleines Haus in mir drin oder sind Bilder für Beziehung. Gott kommt uns durch seinen Geist so nahe, als würden wir zusammen wohnen, sage ich mal. Also. Weißt du, wir dürfen uns das jetzt nicht zu materialistisch vorstellen, wenn wir sagen, nee. Gott wohnt in uns. Das
aber wir spüren
ihn auch. Natürlich, ja. Ist eine,
wir spüren, weil er lebt in uns.
Es geht um Beziehung. Die Beziehung mit genau. Gott ist versöhnt. Genau. Wir können eine Gemeinschaft haben. Wir können zusammen wohnen. Das ist der Punkt. Und wir können eine engere Beziehung haben mit ihm, als die Propheten damals je hatten. Wir sind versöhnt durch Jesus. Genau.
Er wohnt in uns. Er wohnt in uns. Wir sind sein Tempel eigentlich.
Ja, Tempel des Heiligen Geistes.
Drinnen in mir, in dir, in allem.
Natürlich, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Mein Geist kann mit seinem Geist Gemeinschaft haben. Ich glaube, dass das gemeint ist. Er wohnt in uns. Er hat dieser Gemeinschaftsaspekt, Beziehungsaspekt. Aber der Geist Gottes ist genauso überall. Der ist genau. Ich meine, er ist der allgegenwärtige Gott. Also wir dürfen es uns jetzt nicht zu. Wir haben viele solche Bilder, wenn es heißt, der Geist Gottes kommt auf uns und er kommt in uns und er ist bei uns. Da geht es um verschiedene Beziehungsaspekte. Ich glaube nicht, dass der Heilige Geist da Aerobic macht und einmal ist er oben, unten, innen.
Das ist eigentlich überall. Ich weiß nicht, vielleicht du hast gesagt, irgendwann oder habe ich irgendwo gehört, aber wir leben in Gottes Bauch. Weil ein Baby, ich glaube von dir habe ich gehört, die ein Baby, wenn schwanger ist, Mama, wir sehen die Baby nicht, aber die Baby lebt in deiner Mama. Ne? Aber die Baby weiß nicht, wo sie lebt, im Bauch deiner Mama. Und so, wir sind auch. Wir wohnen in Gottes Bauch, ne? In Gottes Bauch drinnen. Wir sehen ihn nicht. Wir wissen, die Leute, wo sie nichts zum Essen und von Gott geglaubt, die lebt in ihm, aber die wissen das nicht und sie hat keine Beziehung. Der Gott ist gegenwärtig, aber nicht realisch, wie bei gläubigen Menschen.
Genau, wieder der Beziehungsaspekt. Genau, sie haben keine Beziehung mit ihm, genau, sie sind nicht versöhnt. Genau. Sie, und darum geht es im Wesentlichen. Also ich glaube, wir müssen, also gerade wenn es um prophetische Sprache geht oder Dinge wie Offenbarung oder diese Bildsprache damals, müssen wir vorsichtig sein, dass man nicht, wenn wir die Dinge zu materialistisch verstehen, oder wir können sie schon wörtlich nehmen, aber wörtlich in dem Sinn, wie es damals gemeint war, eben als Bildsprache. Er malt uns ein Bild, auch Offenbarung, wir werden ja dazu kommen. Er gibt uns Bilder. Ich meine, Jesus, haben wir schon gesagt, der wird nicht mit einem Schwert im Mund dastehen. Und also viele Bilder. Jesus ist auch kein Lamm. Wir werden auch in den Himmel kommen und Jesus wird Mäh machen. Das ist ein Opferbild aus der Opfersprache des Alten Testaments. Also der Drache, der Satan, der Drache und ganz, ganz viele Bilder. Wenn man das jetzt wörtlich, zu materialistisch, irdisch, wörtlich verstehen, dann glaube ich, machen wir einen Fehler. Dann zeichnen wir irgend so einen Comic mit Drachen und was ist, Siegfried und die Nibelungensage so in die Richtung. Also wir wollen uns ja durch Bildsprache, ähnlich wie mit Gleichnissen, dass uns geistliche Wahrheiten vermittelt werden. Und so verstehe ich das auch für unsere Zeit zumindest hier, diesen Abschnitt, dass es ein Bild ist von dem Frieden und der Versöhnung und der Einheit, die wir in Christus haben. Okay, machen wir weiter, sonst kommen wir heute dann nicht mehr durch. An jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen. Loskaufen? Vers 11 wieder zurück in Jesaja 11. 11. 11, Vers 11. Wort loskaufen sollte uns auch gleich an was erinnern. Opfer, Erlösung, jemanden erlösen heißt so viel wie ihn loskaufen, freikaufen. Aus Assur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die verstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also wir haben wieder dieses Bild von einem Banner, zu dem sich alle hin versammeln. Dann wird die Eifersucht Ephraims weichen. Ephraim war Israel, der größte Stamm im Nordreich Israel, deswegen wurde Israel auch oft Ephraim genannt. Und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird auf Juda nicht eifersüchtig sein und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Und sie werden nach Westen auf die Berglehne der Philister fliegen. Auch Bildsprache, bitte, die werden nicht Superman oder Peter Pan spielen. Miteinander werden sie die Söhne des Ostens ausplündern, also siegreich sein. Edom und Moab werden ihre Hand greifen und die Söhne Ammons werden ihnen hörig sein. Also er spricht hier von der Zeit, wieder wo ein Feldzeichen aufgerichtet sein wird, ein Banner, zu dem sich die Nationen hin versammeln, die Heiden, aber auch ein Banner für die Juden, für Israel. Und was wir hier auch sehen, ist, dass die Beziehung zwischen dem Nordreich und dem Südreich geheilt sein wird. Das war ja die große Katastrophe eigentlich in der Geschichte Israels, dass Gottes Volk sich in zwei Reiche geteilt hat. Also es wird nicht mehr sein, die beiden werden vereint sein. Und dann wird der Herr die Meereszunge Ägyptens spalten oder austrocknen. Wahrscheinlich ein Hinweis auf den Exodus, wo Gott das Meer gespalten hat und sie sind auf trockenen Fußes durch das Rote Meer durchgezogen. Und er wird seine Hand über den Strom schwingen. Welcher Strom ist da gemeint? Euphrat steht in der Anmerkung, gell? Meistens der Strom ist im Alten Testament meistens der Euphrat. Mit der Gewalt seines Hauches und ihn in 7 Bäche zerschlagen, sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann, also was Ähnliches. So wird es eine Straße geben für den Überrest seines Volkes, der aus Assur übrig bleibt, wie es eine Straße für Israel gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten heraufzog. Also ein zweiter Exodus, könnten wir sagen. Interessant, also wir haben ja dieses Bild vom ersten Exodus, das Urbild im Alten Testament von Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten, Meer gespalten. Und was auch interessant ist, als Gott die zweite Verbannung, die Juden wieder zurückgebracht hat aus Babylon, haben die Perser, die die Stadt Babylon erobern wollten, haben den Euphrat umgeleitet, der durch die Stadt geflossen ist, und sind dann da eben durch diesen Einfluss, Einflussöffnung, diesen Tunnel, durch den der Fluss in die Stadt geflossen ist, sind die dann durch und haben so Babylon erobert und dadurch auch ja, Israel praktisch zur Freiheit verholfen oder den versklavten Völkern. Interessant finde ich auch wieder jetzt geistlich gesehen das Ganze, wenn wir Lukas 9 lesen, dass sich Jesus am Berg der Verklärung trifft mit Mose und mit Elia, und er bespricht dort seinen Exodus. Wird dasselbe Wort, seinen Ausgang steht in unserer Übersetzung, aber wird eigentlich dasselbe Wort, dasselbe Gedanke verwendet. Und Jesus hat durch sein Werk am Kreuz sozusagen geistlich einen Exodus aus unserer Sklaverei der Sünde geschaffen. Das ist Erlösung für uns. Da haben wir dieses Bild. Jesus ist das Opferlamm. Er ist derjenige, der uns befreit hat, der uns erlöst hat. Er ist unser Passer. In Johannes 11 lesen wir diese Prophetie, wo der hohe Priester gesagt hat, es ist besser, dass einer sterbe, als dass die ganze Nation sterbe. Und da steht, das sagt er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes ins Eins versammle. Da haben wir wieder dieses Bild von den zerstreuten Kindern Gottes, die Gott in Eins versammeln möchte. Lukas 13, was Ähnliches, da spricht Jesus über die Erretteten, die durch die enge Pforte gehen, und die enge Pforte ist natürlich Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und da steht auch, sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes, zusammen mit Abraham und Isaak, Jakob und den Propheten. Im Gegensatz zu der Generation seiner Zeit, die ihn abgelehnt hat. Die sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also ich glaube auch, dass wir da wieder ein Stück weit geistliche Erfüllung haben in dem Messias, dass die Heiden, die Juden, Heidenchristen, Judenchristen von Norden, Süden, Osten, Westen, von überall kommen sie zu ihm zusammen und liegen seinem Tisch im Reich Gottes. Ich habe mir hier nochmal Hebräer 12, das hatten wir die letzten Male auch schon, wo der Schreiber des Hebräerbriefs, wer immer das war, geschrieben hat, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Also wo er uns sagt, hier Berg Zion, Stadt des lebendigen Gottes, himmlische Jerusalem, Gemeinde. diese Bilder sprechen von der Gemeinde, wo Gott Menschen zusammenruft, in Christus gerettet zu werden. Machen wir noch schnell Kapitel 12, das passt nämlich thematisch zusammen. Das werden wir ganz schnell durchlesen. Das ist ein Lobpreis der Erretteten. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt, möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Aus dir erlösen, preisen Gott, du bist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Oh ja, wenn Gott dein Heil ist, dann kannst du voller Vertrauen sein. Dann musst du dich nicht fürchten. Wenn du selbst dein Heil bist, gell Inge, wie die anderen Religionen sagen, dann darfst du dich fürchten. Dann weiß nicht, wie viel Vertrauen wir auf uns selbst haben können, auf unsere eigene Fähigkeit, uns zu erlösen oder zu retten. Da werden wir dieses Lied wahrscheinlich nicht singen. Das Lied der Erlösten. Oder sicher nicht singen. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Oh ja, Gott ist meine Stärke. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Er hat mich errettet. Wir haben einen festen Grund, festes Fundament für unsere Erlösung. Und er ist mein Loblied. Also in ihm kann ich mich freuen. Er ist der Grund meiner Freude. Und er ist mir zum Heil geworden. Ist das nicht wunderbar? Das ist wirklich der Unterschied zwischen dem, was Jesus getan hat, und all den anderen Religionen. Alle anderen müssen sich selber erlösen und versuchen, irgendwie sich zu Gott hinzuverdienen. In Jesus ist der Herr selbst unser Heil geworden, unsere Erlösung. Und deswegen ist es fest und fix und perfekt, vollkommen. Und ich werde an jenem Tag sprechen: Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhoben ist. Lob singe dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Also geistig gesprochen, Gemeinde, das geistliche Zion, Jerusalem, jauchze und juble. Das ist eine Aufforderung für jeden von uns. Jauchze und juble, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Jauchzen, jubeln ist was Lautes. Hey, wir sollten mehr begeistert sein über die Errettung, die wir in Jesus haben, als am Betzeberg oder wo die Leute sonst jubeln. Und wir haben Grund, uns wirklich zu freuen. Und seht das hier, dass er zuerst selber den Herrn preist und dann sagt er, aber mein Herz ist, dass alle anderen ihn auch preisen. Und das ist immer so, wenn wir den Herrn sehen und seine Herrlichkeit, dann werden wir sein Herz bekommen, und sein Herz ist, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden, und wir werden rausgehen und versuchen, diese wunderbare, frohe Botschaft, gute Botschaft, die wir haben, weiterzugeben, damit noch mehr ihn anbeten und ehren und er noch mehr Herrlichkeit bekommt und sein Reich wächst. Amen.
Amen.
Da will noch wer was sagen?
Nein.
Sonst schließen wir ab mit Lobpreis hier. Vater, danke, dass wir wirklich so reich beschenkt sind von dir. Und Herr, dass unser Heil nicht irgendwie auf wackeligen Beinen steht oder löchrig ist oder ungewiss oder in irgendeiner Form schwach ist, sondern dass es stark ist und Fels ist und vollbracht ist, ja. Jesus, wo du gesagt hast, es ist vollbracht, da war es vollbracht und besiegelt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist es annehmen und vertrauen, und wir sind gerettet. Ich danke dir für die Gewissheit, dass wir wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir in dir sind. Und Vater, ich danke dir auch wirklich für diese Freude, dass wir das, was hier beschrieben wird, in so eindrücklichen Bildern, dass wir das zumindest ein Stück weit wirklich erleben dürfen, Herr. Diesen Frieden mit Gott, und dass wir erleben dürfen, Herr, dass du Frieden bringst in unsere Beziehungen. immer mehr und dass du da am Wirken bist und dass du wirklich das Einende bist, Herr, dass wir eins sein können in dir. Wenn wir unseren Leib anschauen, unser Gemeindeleib, würden wahrscheinlich viele Menschen nie Gemeinschaft haben in der Welt. Niemals, aber in dir, Herr, du bringst uns zusammen von unterschiedlichen Ländern und kulturellen Hintergründen und geistlichen Hintergründen und Begabungen und Persönlichkeiten und du machst uns zu einem Leib. Das ist wunderbar, Herr. Und ich danke dir, dass wir da drin wachsen dürfen und ich danke dir, dass wir da auch mit deinem Segen rechnen dürfen, weil es dein Herzenswunsch ist, Herr. Und wir wollen einfach beten heute Abend, dass du dich verherrlichst in uns und in unserem Leib hier, in unserer Mitte. Herr, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, zu deiner Ehre, Herr. Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen.